Auch von meiner Seite her einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben die Textlesung aus dem Lukasevangelium, Kapitel 8, die Verse 40 bis 56. Lukas 8, die Verse 40 bis 56. Als Jesus zurückkam, geschah es, dass ihn die Volksmenge freudig empfing, denn sie warteten alle auf ihn. Und siehe, es kam ein Mann namens Jairus, der war Oberster der Synagoge, und er warf sich Jesus zu Füßen und bat ihn, in sein Haus zu kommen. Denn er hatte eine einzige Tochter von etwa 12 Jahren, und diese lag im Sterben. Als er aber hinging, bedrängte ihn die Volksmenge. Und eine Frau, die seit 12 Jahren den Blutfluss gehabt hat und all ihr Gut an die Ärzte gewandt hatte, aber von keinem geheilt werden konnte, trat von hinten herzu und rührte den Saum seines Gewandes an. Und auf der Stelle kam ihr Blutfluss zum Stehen. Und Jesus fragte: Wer hat mich angerührt? Als es nun alle bestritten, sprachen Jesus und die mit ihm waren: Meister, die Volksmenge drückt und drängt dich, und du sprichst: Wer hat mich angerührt? Jesus aber sprach: Es hat mich jemand angerührt, denn ich habe erkannt, wie eine Kraft von mir ausging. Als nun die Frau sah, dass sie nicht ungemerkt geblieben war, kam sie zitternd, fiel vor ihm nieder und erzählte ihm vor dem ganzen Volk, aus welchem Grund sie ihn angerührt hatte und wie sie auf der Stelle gesund geworden war. Er aber sprach zu ihr: Sei getrost, meine Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin in Frieden. Während er noch redete, kommt jemand vom Synagogenvorsteher und spricht zu ihm: Deine Tochter ist gestorben. Bemühe den Meister nicht. Da es aber Jesus hörte, antwortete er ihm und sprach: Fürchte dich nicht, glaube nur, so wird sie gerettet werden. Und als er in das Haus kam, ließ er niemanden hineingehen als Petrus, Jakobus und Johannes, sowie den Vater und die Mutter des Kindes. Sie weinten aber alle und beklagten sie. Er aber sprach: Weinet nicht, sie ist nicht gestorben, sie schläft. Und sie lachten ihn aus, weil sie wussten, dass sie gestorben war. Er aber trieb sie alle hinaus und ergriff ihre Hand und rief: Kind, steh auf. Und ihr Geist kehrte zurück, und sie stand augenblicklich auf, und er befahl ihr, Essen zu geben. Und ihre Eltern gerieten außer sich. Er aber gebot ihnen, niemand etwas zu sagen, was geschehen war. Wir möchten uns bitte zum Gebet erheben. Ja, lieber Herr Jesus Christus, du gewaltiger Heiland der Welt, wir danken dir dafür, dass wir uns dir heute uns anbefehlen dürfen. Wir möchten uns bewusst unter dein Wort stellen, dass du zu uns redest. Und wir möchten dich ganz herzlich bitten, dass du jeden Einzelnen sein Herz anrührst und ihm das gibst, was er heute Morgen braucht. Wir bitten dich, Herr Jesus Christus, dass du meine Lippen reinigst und dass du dein Wort aussendest. Wir bitten dich um deinen Segen, um deine Gegenwart. Hab Dank, lieber Herr Jesus. Amen. Der Mensch hat vieles im Griff. In den letzten 50 Jahren hat sich viel getan. Als ich vor 40 Jahren, etwas mehr wie 40 Jahren, meine Ausbildung als Krankenpfleger begonnen habe in der Uniklinik Frankfurt. Da arbeitete ich auf einer Station, wo man Herzen transplantiert hat. Schon vor 40 Jahren. Der Mensch hat schon was im Griff. Der Mensch konnte inzwischen bis zum Mond fliegen und kann mehrere Monate im Weltall auf einer Raumstation sich aufhalten. Der Mensch hat Medikamente entwickelt, um unzählige Menschenleben zu verlängern und zu retten. Der Mensch entwickelte das teuerste Auto der Welt. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. hat mich mal interessiert. Es kostete 2,2 Milliarden Euro. Es ist der Mars Rover 5 der NASA. Nach 470 Millionen Kilometern Flugstrecke erreichte dieses Auto am 18. Februar 2021 den Mars in 204 Tagen mit einer Reisegeschwindigkeit von 76.000 Stundenkilometern. Es hatte natürlich so eine kleine Trägerrakete an Bord. Jemand hat mal ausgerechnet, eine Autobahnfahrt auf der A7, A9 zwischen Flensburg und München würde man in 40 Sekunden schaffen. Würde mancher als Dienstauto gerne mal benutzen. 40 Sekunden. Der Mensch hat heute schon vieles im Griff. Doch dann kommen Epidemien, Naturkatastrophen wie Tsunamis, Erdbeben, Vulkanausbrüche, Kriege, unsichtbare Mächte und der Tod. Und da merkt der Mensch, wir Menschen haben nichts im Griff. Und gerade im Lukas-Evangelium in den Kapitel 7 bis 8 kann man die Überschrift drüber geben, Jesus beherrscht das Unbeherrschbare. Der Herr Jesus wird uns gezeigt als der, der unheilbare Krankheiten heilt, der sogar Tote auferwecken kann. In Lukas 7 und 8 lesen wir vor unserem Bericht hier, dass er Naturgewalten befehlen kann und dass er unsichtbare Mächte besiegen kann. Er kommt gerade von Gadara und hat dem besessenen Menschen dort geholfen und in die Befreiung geführt. Wie wunderbar, dass wir uns diesem allmächtigen Herrn immer wieder neu anvertrauen dürfen. Er gibt Frieden, Hilfe und Befreiung. Und heute soll es um die Größe und um die Göttlichkeit Jesu gehen. Und ich lese noch einmal Lukas Kapitel 8, die Verse 40 bis 42. Als Jesus zurückkam, geschah es, dass ihn die Volksmenge freudig empfing, denn sie warteten alle auf ihn. Und siehe, es kam ein Mann namens Jairus, der war ein Oberster der Synagoge, und er warf sich Jesus zu Füßen und bat ihn, in sein Haus zu kommen, denn er hatte eine einzige Tochter von 12 Jahren, und diese lag im Sterben. Als er aber hinging, bedrängte ihn die Volksmenge. Die Menschen warteten auf ihn, er kam gerade wieder zurück. Wohin kam er denn zurück? Es ist so schön bei den Evangelien, wenn wir die verschiedenen Evangelien miteinander vergleichen, Matthäus, Markus, Lukas, oftmals verschiedene Begebenheiten, dann sehen wir in Matthäus 9, Vers 1, er kam nach Kapernaum zurück und die Leute erwarteten ihn. Welch ein Unterschied zwischen den Menschen in Gadara, wo er gerade war, und zwischen den Menschen in Kapernaum. In Gadara, die Leute, sie haben den Herrn Jesus weggeschickt. Sie haben 2000 Schweine verloren, das ist heute ein Wert von circa 1 Million Euro. Sie haben erlebt, wie ein Mensch befreit worden ist, aber dann schicken sie den Herrn Jesus weg und bitten ihn, so schnell wie möglich das Land zu verlassen. Hier in Kapernaum ganz anders, alle warten auf ihn. Ist das nicht auch heute so, wenn wir den Herrn Jesus Christus und das Evangelium verkündigen? Wir haben immer zwei Seiten. Wir haben die, die es annehmen, und wir haben die, die sagen, nein, danke. Jetzt vor Ostern waren wir in Ehingen ein bisschen unterwegs, haben einzelne Schriften über Ostern verteilt. Ich bei den Männern, meine Frau bei den Frauen. Wenn wir so unterwegs sind, viele sagen dann, nein, danke, das brauche ich nicht. Manche nehmen es aber gerne an. Wir sind ja viel mit Kindern unterwegs und da kommt es schon mal vor. Wir sind auf dem Spielplatz hier in Laubheim bei den Sommerspielen. Da sagt ein Junge, morgen komme ich nicht mehr. Das interessiert mich überhaupt nicht. Andere, die kommen Nachmittag für Nachmittag. Wir hatten das letztes Jahr. Da waren 2 ältere Mädchen auf ihren Rollerskates, kamen sie immer wieder und am letzten Tag sagten sie, wir haben keine Bibel zu Hause. Da habe ich gesagt, geht nach Hause zu euren Eltern. Heute ist zwar der letzte Tag, aber fragt eure Eltern, ob wir euch eine Bibel und einen Bibelfernkurs für Kinder schenken dürfen. Dann kommen wir morgen wieder auf den Spielplatz, nur um euch das zu überreichen. Am nächsten Tag haben wir uns getroffen und die beiden kamen strahlend mit ihren Rollerskates und haben ihre Neuen Testamente, ihre Bibeln abgeholt und den Bibelfernkurs. Ist das nicht schön? Wir haben immer diese beiden Seiten. Hier in Kapernaum warteten die Menschen auf Jesus. Und einer wartete ganz besonders. Es war Jairus. Warum wartete er? Er merkt, dass Gottes Zeitmanagement ganz genau war. Wenn der Herr Jesus einige Tage in Gadara gewesen wäre, wäre er jetzt zu spät gekommen. Er war aber nur ein paar Stunden dort und dann haben die Leute wieder weggeschickt. Dann sind sie wieder über den See Genezareth nach Kapernaum zurückgefahren. Die Leute erwarteten ihn. Und ich kann mir so richtig vorstellen, wenn Jairus eine Uhr gehabt hätte, hätte er auf die Uhr geschaut. Weil es ging hier um Minuten. Vielleicht auch um eine oder zwei Stunden. Aber seine einzige Tochter lag im Sterben. Er war immerhin Synagogenvorsteher. Er hatte was zu sagen in Kapernaum. Und er hatte den Herrn Jesus auch schon erlebt. Er hatte schon Wunder innerhalb der Synagoge erlebt. Was macht dieser Mann? Er glaubt und merkt, dass er selbst nichts im Griff hat. Aber er glaubt, dass Jesus das Unbeherrschbare beherrschen kann. Und deswegen bittet er ihn und wirft sich vor die Füße Jesu nieder. Müssen wir uns mal vorstellen, ein jüdischer Synagogenvorsteher, eine ganze Volksmenge ist da und er wirft sich vor die Füße des Herrn Jesus Christus nieder. Das macht man eigentlich nur bei ganz großen Majestäten. Aber er nimmt diese Haltung ein und er ist tief betrübt und sagt, meine Tochter liegt im Sterben. Es kann jederzeit zu Ende sein. Und er bat Jesus, demütig in sein Haus zu kommen. Er fleht, heißt es in einem anderen Evangelium. Es ist dringlich. Komm, leg ihr die Hände auf, sagt er, damit sie am Leben bleibt, sagt uns das Markus-Evangelium. In welcher Erwartung kommen wir zum Herrn Jesus mit unseren Anliegen? Kommen wir auch demütig? Wir sollten immer wieder unsere innere Haltung überprüfen, wenn wir ins Gebet gehen. Und oftmals sind es ja unsere Bitten, die wir vor Gott ausbreiten. Wenn wir mal unser Gebetsleben überschauen, können wir mal überprüfen, wie viel wir für Lob und Dank brauchen und wie viel für Bitten. Wenn wir aber mit der rechten Haltung kommen, nämlich demütig, wenn wir zu Gott flehen, dann haben wir die Verheißung, dem Demütigen gibt Gott Gnade. Und das wollte Jairus erleben. Er brauchte Gnade. Sein Name heißt, er Gott erleuchtet. Das heißt Jairus. Was erfahren wir von seiner Tochter? Sie lag im Sterben. Es war das einzige Kind. Sie ist 12 Jahre alt. Und ab 12 Jahren ist man in der jüdischen Religion, im jüdischen Gottesdienst, ist man als Mädchen volles Mitglied. Ab 12 Jahren. Bei den Jungs ist es zwischen 12 und 13, dass man seine Bar Mitzwa feiert und ist dann auch volles Mitglied der Synagoge. Dieses Mädchen mit 12 Jahren volles Mitglied. Bei uns in Deutschland ist es so im Grundgesetz, dass wir ab dem 12. Lebensjahr darf ein Kind nicht mehr gegen seinen Willen in einem anderen Bekenntnis erzogen werden. Es hat ein Mitspracherecht und ab dem 14. Lebensjahr besteht in Deutschland eine uneingeschränkte Religionsmündigkeit. Jairus, der Vater, er betet stellvertretend für sie. So dürfen wir auch für unsere Kinder beten, für unsere Enkelkinder beten. Wie oft hört man das? Auch bei Zeugnissen, wie man zu Jesus Christus gefunden hat. Ich höre das immer ganz gerne und frage die Leute, wie bist du eigentlich zu Jesus gekommen? Da höre ich ganz oft, ich hatte eine Oma, die für mich gebetet hat. Wir dürfen für unsere Kinder, für die Nöte unserer Kinder und unserer Enkelkinder, wie der Jairus ist, dürfen wir immer wieder zu Gott kommen, zum Herrn Jesus kommen. Er weiß um unsere Nöte. Ich lese die Verse 43 bis 48. Und eine Frau, die seit 12 Jahren den Blutfluss gehabt und all ihr Gut an die Ärzte gewandt hatte, aber von keinem geheilt werden konnte, trat von hinten herzu, rührte den Saum seines Gewandes an und auf der Stelle kam ihr Blutfluss zum Stehen. Und Jesus fragte, wer hat mich angerührt? Als es nun alle bestritten, sprachen Petrus und die mit ihm waren, Meister, die ganze Volksmenge drückt und drängt dich und du sprichst, wer hat mich angerührt? Jesus aber sprach, es hat mich jemand angerührt, denn ich habe erkannt, wie eine Kraft von mir ausging. Als nun die Frau sah, dass sie nicht unbemerkt geblieben war, kam sie zitternd, fiel vor ihm nieder, erzählte ihm und vor dem ganzen Volk, aus welchem Grund sie ihn angerührt hatte und wie sie auf der Stelle gesund geworden war. Er aber sprach zu ihr, sei getrost, meine Tochter, dein Glaube hat dich gerettet, geh hin in Frieden. Jetzt kommt dieser Zwischenfall. Wir möchten eigentlich in die Geschichte hineinrufen, Herr Jesus, es geht um Minuten. Und der Herr Jesus, er bleibt jetzt einfach stehen. Ich weiß nicht, wie es dem Jairus ging, aber sein Glaube wurde jetzt geprüft, weil er hätte natürlich gehabt, dass der Herr Jesus sofort schnurstracks zu seinem Haus ging. Aber plötzlich kommt was dazwischen. Und so ist es auch manchmal bei unseren Gebeten. Da meinen wir manchmal, Gott wird gerade mal stehen bleiben. Er handelt gar nicht gleich. Und dann ist unser Glaube gefordert, dass wir immer wieder im Vertrauen zu ihm kommen, bis er erhört. Und das musste jetzt Jairus hier auch erleben. Die Ausdauer seines Glaubens war jetzt gefragt. Was erfahren wir über die Frau und ihren Glauben? Sie war 12 Jahre krank. Genauso lange war diese Frau krank, wie das Mädchen lebte. Sie hatte andere 12 Jahre verbracht. Sie war oft bei den Ärzten gewesen. Und das schreibt hier ein Arzt, nämlich Lukas. Lukas, wenn man das Lukas-Evangelium liest, ich habe mir überall so ein bisschen unterstrichen, wo man raussieht, dass er Arzt war. Er sagt nicht einfach, bei der Schwiegermutter des Petrus, da war ein Fieber. Nein, da gibt es verschiedene Worte im Griechischen für Fieber. Er nimmt genau ein exaktes Wort. Und bei jeder Krankheit, bei jeder Sache, da beschreibt er ganz genau wie ein Arzt. Er stellt Diagnose, er guckt sich die Therapie an, ganz genau. Hier auch wieder. Hier muss er allerdings schreiben, alle Ärzte konnten ihr nicht helfen. Die anderen Evangelisten sind noch etwas genauer. Sie sagten, sie haben es sogar verschlimmert. Das schreibt der Lukas aus Pietätgründen gegenüber den anderen Ärzten nicht. Diese Frau, sie hat bei den Ärzten Hilfe gesucht. Sie hat eine Krankheit gehabt, wahrscheinlich eine Blutung der Gebärmutter, ein chronisches Leiden ohne dämonische Einwirkung. Sie hat sehr viel Geld verloren, sie war jetzt arm noch dazu und sie merkte, sie und die Ärzte haben auch hier wieder nichts im Griff. Und dazu kommt noch etwas, laut dem Alten Testament, 3. Mose 15, Vers 19, ist sie unrein. Sie gehört zu den Unberührbaren. Es gab 4 Menschengruppen, die gehörten zu den Unberührbaren. Die durften nicht angerührt werden. Wer sie anrührt, wird sofort unrein. Kultisch unrein. Gott hatte ja Gesetze gegeben, auch im Alten Testament, um auch eine Gesellschaft zu schützen vor Krankheiten und Infektionen und Krankheitsübertragungen. Aber für sie hieß das ausgeschlossen aus der Gesellschaft. Das waren 4 Gruppen. Das waren erstens die Aussätzigen, Die mussten sogar rufen, unrein, unrein, und mussten außerhalb der Stadt praktisch wohnen. 3. Mose 13, Vers 45. Dann haben wir Ehebrecher und Prostituierte, 3. Mose 18, Vers 20. Sie waren auch unrein. Dann waren es Leute, die an Blutfluss, wie diese Frau, litten, 3. Mose 15, Vers 19 bis 27. Und dann durfte man keine Toten anrühren. Interessanterweise ist, dass der Arzt Lukas uns berichtet, dass der Herr Jesus alle vier Personengruppen anrührt. Er sagt in Lukas 5, er rührt den Aussätzigen an und heilt ihn. In Lukas 7 erzählt er ganz minutiös die Begebenheit, dass eine Prostituierte zu Jesus kommt, ihn seine Füße salbt und nicht aufhört, mit den Haaren praktisch seine Füße abzutrocknen, ihn zu berühren, und Jesus lässt es zu. In Lukas 8 haben wir die blutflüssige Frau, von ihr lässt er sich berühren, und etwas weiter in unserem Text berührt er eine Tote. Wir fragen uns, warum konnte Jesus Unreine berühren, ohne unrein zu werden? Bibelleser wissen, dass im Alten Testament schon zwei Dinge, wenn sie in Berührung mit dem Tod, mit Aas oder mit Unreinigkeit kamen, immer rein blieben. Zwei Dinge, sagt uns das Alte Testament, konnten nicht verunreinigt werden. Wir lesen einmal, interessanterweise, 3. Mose 11, die Verse 35 bis 37, da werden diese zwei Dinge erwähnt. 3. Mose 11, Verse 35 bis 37, und alles, worauf von ihrem Aas fällt, also von toten Tieren, wird unrein sein. Ofen und Herd sollen niedergerissen werden, sie sind unrein, und unrein sollen sie euch sein. Und jetzt kommen die Ausnahmen. Doch Quelle und Zisterne, Wasserbehälter werden rein sein. Wer aber das Aas darin anrührt, wird unrein sein. Zweite Ausnahme. Und wenn von ihrem Aas auf irgendeinen Saatsamen fällt, der gesät wird, so ist er rein. Also die Quelle und der Saatsame können nicht verunreinigt werden. Der Herr Jesus Christus ist die Quelle des Lebens, er kann nicht verunreinigt werden. Und der Herr Jesus ist das Samenkorn, was in die Erde fällt und stirbt und kann nicht verunreinigt werden. Er als der Sohn Gottes konnte diese Unberührbaren anrühren. Eine Zahl fällt im Text uns auf. Sticht uns ins Auge. Es ist die Zahl 12. 12-jähriges Mädchen, 12 Jahre krank, Kapitel 9, Vers 1, 12 Jünger sind dabei. In der Zahlensymbolik ist die Zahl 12, hat mit dem Volk Israel zu tun. Gott handelte an seinem Volk. Was erfahren wir jetzt über den Glauben dieser Frau? Sie glaubte, Jesus könnte sie heilen. Sie hat sogar so einen großen Glauben gehabt, er muss nicht mal ein Wort sprechen. Ihr genügt es, wenn sie den äußersten Zipfel seines Überhangs berührt. Das waren so Quasten, die baumelten dort rum. Sie hatten was mit den Geboten Gottes zu tun. Und diese Frau hatte den Glauben, wenn ich nur das Äußerste, nur so anfasse, dann werde ich geheilt. Was für ein Glaube. Sie rechnet damit, der Herr Jesus wird es überhaupt nicht merken. Aber sie muss ihn nur ganz kurz, ganz außen muss sie ihn fassen. Solch ein Glauben hatte diese Frau gehabt. Sie kämpfte sich durch die Menschenmenge. Sie fasste diese Quaste an und sie wurde sofort geheilt. Und jetzt passiert etwas, wo wir uns fragen, warum geht der Herr Jesus jetzt nicht schnurstracks weiter? Neben ihm wird der Jairus schon gesagt haben, jetzt geht's aber mal ein bisschen voran. Der Herr Jesus bleibt plötzlich weiter stehen und sagt plötzlich, Wer hat mich angerührt? Warum lässt er diese Frau nicht einfach gehen? Sie ist doch jetzt geheilt. Der Herr Jesus ist ein Seelsorger. Und der Herr Jesus möchte mit dieser Situation etwas lehren. Was möchte er denn die Frau lehren? Warum lässt er die nicht einfach springen? Die Frau sollte lernen, nicht das Berühren des Kleides oder der Quaste hat sie geheilt. Nicht irgendwie wie in Religionen eine Reliquie, die wir küssen, zu der wir beten, irgendeine Statue, irgendein Gewand. Dadurch können wir Segen und Heilung erfahren. Er wollte sie bewahren, dass sie nicht glaubt, nicht der Gegenstand war es. Er wollte keinen Aberglauben fördern. Er wollte ihr auch sagen, dass es nicht irgendwie nur eine unpersönliche Kraft gewesen, die dich jetzt geheilt hat. Nein, er wollte ihr sagen, eine Person hat dich geheilt. Ich habe es gemerkt. Jesus, der Sohn Gottes, hat es gemerkt. Und Jesus merkt auch, wenn wir zu ihm rufen, auf der ganzen Welt, er merkt die kleinste Kleinigkeit und ist besorgt darum. Oftmals zählen nur die Menschenmassen. Beim Herrn Jesus zählt immer der Einzelne. Das ist das Schöne. Und er merkt es sogar, wenn ein kleines Teil seines Kleides berührt wird, eine Frau ist in Not, das merkt der Herr Jesus. Und das ist wunderschön. Was sollte sie noch lernen? Sie sollte lernen zu bekennen. Sie musste jetzt vortreten. Und dadurch wurde der Herr Jesus verherrlicht und der Glaube anderer gestärkt. Eigentlich dürfte die Frau ja überhaupt nicht in die Menschenmenge. Wenn das die religiösen Führer erfahren, dass diese Frau, die unrein ist, sich nicht nur von Weitem aufhält, sondern in einem dichten Gedränge, das griechische Wort heißt hier, dass der Herr Jesus fast erdrückt worden ist. Wir waren vielleicht mal im Fußballstadion oder sonst irgendwo, wo wir mal ganz dicht gedrängt waren oder bei Aldi am Montagmorgen um 7, wenn wir was ganz Schnappiges kaufen wollten und da waren wir in so einer Menschenmenge und man wird so durch den Eingang gedrückt. Dieses Bild hier wird gebracht. Und da ist niemand, der unrein ist. Und der Herr Jesus, er lässt sie vortreten und sie soll Zeugnis geben. Der Herr Jesus gibt dir aber auch einen Zuspruch. Er möchte sie trösten. Er sagt, sei getrost, Tochter. Er nennt sie Tochter Abrahams. Dein Glaube hat dich geheilt. Geh hin in Frieden. Sie sollte lernen, dass der Glaube an Jesus es war, der sie geheilt hat. Und der Herr Jesus hat sie gleichzeitig auch in die Volksgemeinschaft wieder aufgenommen. Sie war dadurch wieder in die Volksgemeinschaft legitimiert worden. Das Wort geheilt oder gerettet kommt 108 Mal im Neuen Testament vor. Es heißt retten, erretten, heilen, helfen. Und es ist das große Wort im Lukasevangelium. Was sollten denn die Jünger lernen? Die Jünger sollten lernen, auch wenn die ganze Menge drückt, der Herr Jesus, er spürt jede kleinste Berührung von Menschen, die ihn brauchen. Und was sollte Jairus lernen? Jairus sollte lernen, der Herr Jesus kommt trotzdem nicht zu spät. Er kann auch Tote auferwecken. Der Herr Jesus hat alles im Griff, er hat aber ein anderes Zeitmanagement wie wir. Er beherrscht das Unbeherrschbare. Und jetzt kommt die große Tragik in Vers 49 bis 56. Während er noch redete, kommt jemand vom Synagogenvorsteher und spricht zu ihm, deine Tochter ist gestorben, bemühe den Meister nicht. Welch eine Tragik. Wir können uns vorstellen, was das für den Jairus bedeutet hat. Aber wir sehen auch hier wieder den Seelsorger, den Herrn Jesus. Wie greift er sofort ein? Er richtet sich sofort jetzt von der Volksmenge weg, von der Frau weg. Jetzt ist für ihn Jairus wieder dran und er sagt ihm, glaube nur. Glaube nur, fürchte dich nicht, glaube nur und sie wird gerettet werden. Er gibt eine persönliche Verheißung. In manchen Situationen unseres Lebens meinen wir auch, dass der Herr Jesus zu spät kommt und dass eigentlich alles aus ist. Und man kommt öfters in so Situationen, wo man denkt, wie soll es eigentlich weitergehen? Aber ich habe mir angewöhnt, auch in Situationen, die mir sehr schwer fallen, zu fragen und zu schauen, Herr Jesus, was wirst du jetzt machen da draus? Ich kann nicht mehr weiter. Mein Latein ist am Ende. Für mich ist eigentlich die Sache unlösbar. Aber ich möchte jetzt einmal sehen, was du da draus machst. Und das macht jetzt der Jairus. Er glaubt. Der Herr Jesus, er geht in das Haus des Jairus und er sagt, weinet nicht, denn sie ist nicht gestorben, sie schläft. Was meint der Herr Jesus damit? Er meint den Schlaf im übertragenen Sinne. Er sagt, der Tod ist etwas Zeitliches, Vorübergehendes und nichts Endgültiges. Für viele Bürger unseres Landes ist der Tod der Endpunkt. Etwas Endgültiges. Auf der Straße sagen die Leute, da gucke ich mir die Radieschen von unten an. Da ist fertig. Da kommt nichts mehr. Der Jesus sagt, der Tod ist kein Schlusspunkt. Der Tod für alle Menschen ist ein Doppelpunkt, weil es weitergeht. Und er vergleicht es hier mit dem Schlaf. Wir können mal Johannes Kapitel 11, Vers 11 aufschlagen. Da geht es um den Lazarus und da sagt der Herr Jesus etwas ganz Ähnliches. Johannes Kapitel 11, Vers 11. Da sprach er und danach sagte er zu ihnen, Lazarus, unser Freund, ist eingeschlafen. Aber ich gehe hin, auf dass ich ihn aufwecke. Da sprachen die Jünger zu ihm, Herr, wenn er eingeschlafen ist, so wird er geheilt werden. Jesus aber sprach von seinem Tode. Sie aber meinte, er rede von der Ruhe des Schlafes. Dann nun sagte ihnen Jesus gerade heraus, Lazarus ist gestorben. Und ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht dort war, auf dass ihr glaubet, aber lasst uns zu ihm gehen. Hier spricht er auch von dem Schlaf, auch in 1. Thessalonicher Kapitel 5, Vers 10, Epheser 5, Vers 14, wird immer von dem Schlaf des Todes, zumindest für die Erretteten, gesprochen. Deswegen spricht der Herr Jesus auch hier von der Auferweckung. Ein Schlafender, der wird geweckt. Woher wissen wir in dem Text eigentlich, dass die Tochter wirklich gestorben ist? Lukas, der Arzt, ist der einzigste der Evangelisten, der das erwähnt. Er schreibt nämlich nachher, der Geist kam wieder. Er hat ja alles genau beobachtet. Er hat genau mit zugehört bei den Augenzeugen. Der Geist kam wieder. Und wir müssen uns fragen, was passiert eigentlich beim Tod? Ich habe ja am Anfang gesagt, dass ich Krankenpflege gelernt habe. Das erste Mal, wo ich mit dem Tod konfrontiert war, war, als ich 17 Jahre alt war. Ich habe ein Mädchen, die war auch gerade 17, nach einem Motorradunfall gepflegt. Ich kam in ihr Zimmer, wir haben uns unterhalten, ich habe das und jenes, dann war ich eine Zeit lang draußen. Und dann gehe ich in das Zimmer zurück und das Mädchen liegt noch genauso im Bett wie vorher. Aber sie atmet nicht mehr. Der Arzt kommt und kann nur noch den Tod feststellen. Und damals ist mir so bewusst geworden, dieses Mädchen liegt von ihrem Körper her genauso noch da. Der Körper ist noch da, aber der Geist und die Seele sind nicht mehr da. Den Körper musste ich dann in den Kühlraum der Uniklinik Frankfurt bringen. Der Mensch, er hat nicht nur einen leiblichen Körper, nicht nur Materie, er hat Geist und hat Seele. Was passiert beim Tod? Beim Tod trennen sich Seele, Geist und Körper. Unser Körper wird begraben, er verwest. Aber der große Unterschied der biblischen Lehre ist, der Körper wird wieder auferstehen. Die Bibel spricht ganz klar von einer leiblichen Auferstehung in 1. Korinther 15. Bei den Griechen war der Leib etwas Negatives. Der hatte keine Zukunft. Die Bibel sagt und spricht von einer leiblichen Auferstehung. Was passiert beim Tod mit unserer Seele? Wenn man das Neue Testament durchliest, ist da eine gewisse Spannung. Philipper Kapitel 1, Vers 20 bis 23 sagt uns Paulus, Philipper Kapitel 1, Vers 20 bis 23, 21 bis 23, denn das Leben ist für mich Christus und das Sterben Gewinn. Wenn aber das Leben im Fleische mein Los ist, das ist für mich der Mühe wert. Und was ich erwählen soll, das weiß ich nicht. Ich werde aber von beiden bedrängt, indem ich Lust habe, abzuscheiden und zu sterben und bei Christus zu sein. Denn es ist weit besser. Das Bleiben aber im Fleische ist nötiger um euretwillen. Was sagt Paulus hier schon mal? Ich möchte abscheiden und bei Christus sein. Für die Gläubigen heißt es, wenn wir sterben, dürfen wir bei Christus sein. In 2. Korinther 5, ab Vers 1, wird uns etwas Ähnliches erwähnt. Und auch der Herr Jesus, als er die Geschichte erzählt, diese wahre Begebenheit von dem armen Lazarus und von dem reichen Mann, was sagt er? Beide starben und beide machten die Augen wieder auf im Totenreich. Und beide waren bei vollem Bewusstsein und beide hatten volle Erinnerung ihres Lebens, aber da war eine tiefe Kluft, da gab es zwei Seiten. Die Bibel lehrt, dass unsere Seele, wenn wir an Jesus Christus glauben, ihm unser Leben übergeben haben, um Vergebung unserer Schuld und Sünde einfach gebeten haben, von aufrichtigem Herzen, dann bekommen wir ewiges Leben. Dann werden wir zu Kinder Gottes und wenn wir hier unsere Augen schließen, werden wir sie bei Christus wieder aufmachen. Und alle, die nicht an Jesus Christus glauben, sie werden ewig verloren gehen und werden auch ihre Augen öffnen. Und dann wird es keine Möglichkeit mehr geben, sich zu entscheiden. Was passiert beim Tod? Was passierte beim Tod dieses 12-jährigen Mädchen? Ihr Geist, ihre Seele ging weg, ihr Körper lag noch da. Viele haben da heraus eine Lehre gemacht über den Seelenschlaf. Etliche christliche Richtungen haben das bis heute in ihrer Doktrin drin. Ich nenne sie jetzt nicht namentlich. Sie lehren, dass der Mensch einfach in einen Schlafzustand kommt. Die Bibel lehrt das nicht. Der Herr Jesus, er geht in dieses Haus hinein, er geht zu dem toten Mädchen, er ergreift ihre Hand und gibt den Befehl, steh auf. Und der Herr Jesus, er ist auch der Herr über den Tod, das ist eigentlich das Größte. Und er sagt zu ihr, gebt ihr zu essen. Weil die Leute waren erstaunt und die wussten, also ein Geist kann nicht essen. Von daher, das ist dann wahr. Deswegen hat der Jesus nach seiner Auferstehung, wir kommen gerade von Ostern, seine Jünger waren genauso perplex, als er vor ihnen stand. Die wussten nicht richtig, was sie damit jetzt eigentlich anzufangen haben. Dann sagt er auch, gebt mir zu essen. Damit hat er gezeigt, er ist wahrhaftig auferstanden und auch dieses Mädchen ist wahrhaftig auferweckt worden. Der Herr Jesus kam nicht zu spät. Er stärkte den Glauben. Und das ist etwas Wunderbares. Der Herr Jesus, in dieser einen Geschichte dürfen wir sehen, er beherrscht das Unbeherrschbare. Viele meiner Kollegen, wenn ich mich mit ihnen über den Glauben unterhalten habe, haben auch immer gedacht, dass sie vieles im Griff haben. Und Gott, ja, Gott ist so ein Strohhalm und der Glaube an Gott ist so ein Strohhalm für die, die einfach in dem Leben nicht so gut zurechtkommen, die brauchen halt was. Also wenn du das brauchst, ist es schon in Ordnung. Ja, das ist schon in Ordnung, aber für mich ist es nichts. Und Gott, das spielte eigentlich gar keine Rolle. Und ich sagte oftmals ein Beispiel und sagte, wenn wir nachts in den Sternenhimmel schauen, ich mache das sehr gerne, ich freue mich an den Sternen, mich interessiert das auch. Und wenn wir mit so einem Hubble-Teleskop mal da rausgucken und mal ein paar Bilderchen machen, da hat der Mensch schon sehr schnell gelernt in den letzten 30, 40 Jahren, da gibt es nicht nur eine Galaxie, Da gibt es Milliarden von Galaxien. Und unsere Galaxie, diese kleine Galaxie, diese Milchstraße, die hat Milliarden von Sonnensystemen. Und wir leben in einem dieser Sonnensysteme. Und unser Sonnensystem hat ja bekanntlich einige Planeten und ein kleiner Planet davon ist unsere Erde. Und dann sagte ich zu meinen Kollegen, und du und ich, wir sind einer von 7,7 Milliarden Menschen hier auf der Erde. Und jeder meinte, er ist der Größte. Was für eine Relation zwischen dem Schöpfergott, der das Unbeherrschbare beherrscht, und uns winzig kleinen Menschen. Aber wir meinen, wir könnten die Bibel beurteilen, wir könnten die Schöpfung beurteilen, wir wissen ja alles. Der Mensch hat nichts im Griff. Jesus beherrscht das Unbeherrschbare und wir dürfen diesem Jesus Christus unser Leben anvertrauen. Und darüber freue ich mich. Wir möchten jetzt noch zusammen aufstehen und beten. Ja, lieber Herr Jesus Christus, du bist so unendlich groß. Und aus deiner unendlichen Größe bist du ganz klein geworden als Mensch. Und als du hier auf dieser Erde warst, hast du deine Größe schon spüren lassen. Aber wir Menschen haben dich abgelehnt und du bist für unsere Schuld gestorben. Und du sitzt jetzt zur Rechten Gottes und wir möchten dich dort anbeten und dir danken, dass du uns hörst. Und dass du wie diese Not dieser Frau, so siehst du auch unsere Nöte, unsere Verzweiflung, unsere Einsamkeit oftmals, unsere Bedrängnis. Und wir dürfen zu dir hinflüchten und dürfen wissen, wir dürfen einmal, wenn wir an dich glauben, ewig bei dir sein. Herr, dafür preisen wir dich. Amen. Lasst uns zusammen das Vaterunser beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr Jesus Christus, er segne dich und behüte dich. Der Herr Jesus lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr Jesus hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen.